Ja, ich sage euch auch einen wunderschönen guten Morgen und begrüße euch ganz herzlich heute zum dritten Advent. Die dritte Kerze brennt, wir sehen es. Ich möchte euch gleich als erstes ein Bild zeigen und euch fragen, was ihr auf dem Bild seht. Ich sage, das ist nicht ganz so leicht. Ihr müsst schon genau hinschauen, um das zu erkennen, was auf dem Bild zu sehen ist. So, ich zeige es euch mal. So, könnt ihr was erkennen? Was seht ihr? Nein, was seht ihr auf diesem Bild? Das möchte ich euch fragen. Vielleicht gebe ich euch einen Tipp und zeige euch das nächste Bild. Ich blende nochmal zurück. Was seht ihr? Genau.
Nö, da ist noch weiß.
Hast du deine richtige Brille auf heute Morgen? Ja, auf diesem Bild ist Dunkelheit. Und das ist Licht. Dunkelheit und Licht machen einen riesengroßen Unterschied. Gerade in diesen Tagen und in diesen Wochen spielt Licht eine ganz große Rolle. Nach den dunklen Wochen im November freuen sich alle Menschen über das Licht jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit. Die dunklen Orte, Dörfer und Städte werden festlich beleuchtet. In allen Häusern brennen Kerzen, leuchten Sterne und Lichterketten. Und manche Hauseigentümer scheuen keine Mühen und Aufwand. Und hier scheint die Weihnachtsbeleuchtung sozusagen um die Wette zu strahlen. Licht in einer dunklen Jahreszeit, wie schön. Wir freuen uns alle darüber. Auch der Anfang unseres Universums startet mit Licht. Gleich am Anfang der Bibel heißt es, und Gott sprach, es werde Licht oder es sei Licht. Und seitdem breitet sich das Licht mit Lichtgeschwindigkeit aus. Ich möchte euch heute Morgen zunächst mitnehmen auf eine etwas, ja, fantastische Reise, sozusagen als stiller Begleiter. Wir begleiten zwei Engel, einen älteren und einen jüngeren, die in der Weite des Universums unterwegs sind. Dabei zeigt der Ältere dem Jüngeren alle Herrlichkeit und Pracht des Universums, die wirbelnden Milchstraßen, die glühenden Sonnen, die unendliche Weite und Schönheit des Weltalls. Und dem kleinen jungen Engel blieb der Mund vor Staunen nur so offen stehen. Wie wunderschön das alles ist. Schließlich führte der Ältere den jungen Engel in die Nähe unserer Milchstraße, zu der unser Sonnensystem gehört. Und dann näherten sie sich einem Stern, den wir als Sonne bezeichnen und um den die Planeten kreisen. Und der ältere Engel sagte zu dem Jüngeren, ich möchte, dass du jetzt etwas ganz Besonderes anschaust. Und er zeigte mit dem Finger auf einen kleinen, unbedeutenden Himmelskörper, der sich sehr langsam um die eigene Achse drehte. Der erschien dem jungen Engel völlig uninteressant. Der sah aus wie so ein schmutziger Tennisball im Vergleich zu der Pracht und Herrlichkeit, die er vorher im Universum gesehen hatte. Was ist denn da schon Besonderes dran? Fragte der junge Engel ganz erstaunt. Er ist doch so klein, so schmutzig und dunkel. Dieser hier, erwiderte der Ältere, das ist der Planet, der besucht wurde. Besucht? Du meinst doch nicht etwa besucht von? Genau, das will ich sagen. Unser Prinz der Herrlichkeit besuchte diese Kugel und er verneigte sich ehrfürchtig. Ja, das ist der besuchte Planet. Und er brachte Licht auf den Planeten voller Dunkelheit. Kommen wir mal wieder zurück auf unsere Seite der Geschichte. Ja, unser Planet, unsere Erde, wurde besucht von Gott selbst. Das geschah vor 2000 Jahren und deshalb feiern wir auch jetzt in diesem Jahr Weihnachten. Gott wurde Mensch, der Prinz der Herrlichkeit, so wie der Engel ihn in der Geschichte nannte, Jesus, verließ die unsichtbare Welt und wurde einer von uns. Er lebte als Mensch mit und unter uns Menschen. Und wir kennen die Geschichte seines Lebens. Als Jesus damals hier mit und bei den Menschen lebte, da sprach er auch mehrmals vom Licht. Und zwar vom Licht der Welt. Und zwar war Jesus damals auf einem großen Fest in Jerusalem, auf dem Laubhüttenfest. Und da sagte er zu den Leuten diesen Satz, den ihr hier seht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird Licht haben, das zum Leben führt. Als er das sagte, hatte er wohl Armleuchter vor Augen. Tatsächliche Armleuchter, ja? Ihr lacht und schmunzelt schon. Nicht die Armleuchter, wie wir Menschen manchmal beschimpfen, wenn sie uns in die Quere kommen und wenn sie uns Mühe machten, sondern er hatte tatsächliche Armleuchter vor Augen, die bei Dunkelheit von den Frauen damals im Tempel angezündet wurden. Und der Schein dieser Armleuchter erstrahlte bei Nacht über die ganze Stadt Jerusalem. Ja, beim Anblick dieser Szene gebrauchte Jesus dieses Bild, das alle, die damals zuhörten, vor Augen hatten, um seine Bedeutung für das Leben der Menschen zu beschreiben. Er bezeichnet sich selbst, Jesus, als das Licht der Welt, das einen Weg in der Dunkelheit weist. Ja, wie sollten die Menschen das damals verstehen? Wie können wir das heute deuten? Vielleicht warst du schon mal in einem komplett dunklen Raum und musstest dich darin orientieren. Menschen wie Garnick, die ihr Augenlicht verloren haben, können das, glaube ich, am besten nachempfinden, was das auslöst, in solch einem komplett dunklen Raum zu sein. Angst, als erstes Angst, Unsicherheit, man traut sich nicht zu bewegen, man ist orientierungslos, man kennt keinen Ausweg. Man weiß nicht, wo die Hindernisse sind, über die man stolpern kann. Und langsam macht sich eine Hoffnungslosigkeit breit. Wie komme ich nur wieder hier raus? Oder gibt es vielleicht jemanden, der mir hilft und mich an die Hand nimmt und aus diesem Raum wieder herausführt? So stelle ich mir das vor. Genau so, wie man in einem komplett dunklen Raum nach dem Lichtschalter sucht, nach Hilfe sucht, so suchen auch Menschen Orientierung und Hilfe im Leben, nach einem Weg zu leben mit einem Sinn, mit einem tieferen Sinn, zu suchen und zu leben, Gott zu suchen. Das war damals genauso wie heute. Menschen suchen nach einer Möglichkeit zu leben, mit Hoffnung und Zuversicht in einer dunklen, erbarmungslosen und ungerechten Welt, die wir vielleicht gerade auch so vor Augen haben. Das Leid, die Kriege, der Hunger, der Hass, die Not. Wie ist das möglich, in solch einer Welt zu leben? Ist das überhaupt möglich? Oder muss ich da nicht resignieren, verzweifeln oder gar zum Zyniker werden? Corrie ten Boom, viele kennen sie vielleicht, lebte auch in solch einer ungerechten, erbarmungslosen Welt. Als holländische Jüdin war sie mehrere Jahre im KZ und hat es überlebt. Und sie sagte einmal, wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Geht es uns heute anders? Die Medien aller Couleur tragen die Schreckensnachrichten der ganzen Welt ganz zeitnah in unser persönliches Leben. Fast so fühlt sich das an, als wenn wir live mit dabei sind. Wir werden überflutet damit. Was macht das mit uns? Ich glaube, wir bekommen alle auch Angst. Wir machen uns große Sorgen. Wo soll das Ganze hinführen? Bis hin, dass wir eine große Hilflosigkeit spüren, uns total ohnmächtig fühlen in solch einer Welt um uns herum. Und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Aber Corrie ten Boom sagte noch einen zweiten Satz. Sie sagte als zweites, wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Das heißt, sie schaute auch in ihr Herz, in ihre innere Welt. Wie wichtig, wenn nicht gar wichtiger, aber ungemein schwerer ist dieser ehrliche Blick in unser Herz, in unsere innere Welt, in unsere Gedanken, Gefühle und Motive. Schauen wir mal, was sich da auftut. In welche Dunkelheit blicken wir da hinein? Was können wir da sehen? Zerrissenheit, Enttäuschung, Hass, Bitterkeit, Enttäuschung, tiefer Schmerz, Scham, Verzweiflung. All das kann Teil unserer inneren Welt, unseres Herzens sein. Und Menschen suchen auch hier nach einem Weg, damit zu leben. Nicht deprimiert zu sein, nicht zu verzweifeln, nicht die Hoffnung aufzugeben, weiterzuleben, positiv und mit Zuversicht, wenn andere Menschen mich geschädigt oder verletzt haben. Aber auch weiterzuleben, wenn ich an anderen schuldig geworden bin. Ja, was bleibt da am Ende? Bleibt am Ende nicht oft nur Bitterkeit, Hass, Rache oder Schuld und Scham über das, was ich angerichtet habe? Orientierung in dunklen Tagen mit einem dunklen Herzen. Wie gut, dass Corrie ten Boom auch noch einen dritten Satz sagte. Und der lautete: Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Auf die Welt, nach innen, auf Christus. Und so möchte ich heute dieses Zitat von Jesus deuten, als er das sagte: Ich bin das Licht der Welt. Und er hat diese Orientierung verbunden mit einer Bindung an seine Person, mit einer Beziehung zu ihm. Denn er sagte: Wer mir nachfolgt, wer meinen Worten vertraut, wer mir glaubt, wer sich an mir orientiert, der wird Licht haben. Da wird dann nicht auf einmal alles hell, so als wenn man das Flutlicht in einem Fußballstadion anwirft. Aber wer sich hier auf den Weg macht, an Jesus zu orientieren, der wird nicht länger in völliger Dunkelheit umherirren. Ist uns aufgefallen, dass Jesus hier sagt auch: Ich bin nicht nur irgendein Licht, sondern er sagte: Ich bin das Licht der Welt. Darin liegt ja ein exklusiver Anspruch. Wer sich auf mich einlässt, der wird nicht irgendwie nur so ein bisschen Orientierung bekommen. Der wird das Licht des Lebens oder das Licht, das zum Leben führt, haben. Ja, wo suchen wir gerade heute Morgen nach Orientierung? Was hat uns umgehauen? Was macht uns zu schaffen? Lasst uns Jesus vertrauen und werden so langsam vorantastend an seiner Hand leben können, mit Hoffnung, mit Zuversicht, weil Gott derjenige ist, der diese Welt in seiner Hand hält, der uns jeden Tag seine Nähe zugesagt hat. Und mit dem Konzept von Vergebung und Versöhnung wird es auch heller in den dunklen Gassen und Hinterzimmern unseres eigenen Herzens, unserer eigenen inneren Welt. Interessant ist, dass Jesus dieses Bild von Dunkelheit und Licht noch einmal bei einer anderen Gelegenheit zitierte, anders als beim Laubhüttenfest. Und zwar trifft er einen Mann, der von Geburt an blind war, der so wortwörtlich in absoluter Dunkelheit lebte. Und er schenkte ihm das Augenlicht zurück. Und dann sagte er in diesem Zusammenhang: Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Damit hebt er nochmal die gleiche Bedeutung hervor. So wie ich Jesus einem Blinden das Augenlicht wieder schenken kann und er wieder sehen und sich orientieren kann, so bin ich das Licht für euer gesamtes Leben und gebe Orientierung und zeige euch den Weg zu Gott. Fällt uns auf, hier steht noch etwas voran. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ich glaube, damit deutet er an, dass seine Zeit als Licht der Welt endet. Und es ist bereits eine Anspielung auf seinen Tod am Kreuz. Und damit sollte er zunächst mal seine Funktion als Licht dieser Welt enden. Ja, und ist es dann aus? Gibt es dann kein Licht der Welt mehr? Aus und vorbei? Wer soll in Zukunft Licht der Welt sein? Soll es weitergehen? Und wenn ja, wie? Davon lesen wir weiter im Johannesevangelium. Da lesen wir, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Diese Worte deuten so auf eine Staffelübergabe hin, wie beim Staffellauf. Bis jetzt war ich sichtbar als Licht dieser Welt, weil mein Vater mich geschickt hat. Aber nun schicke ich euch als Licht in diese Welt, denn ich werde zurückkehren in die unsichtbare Welt Gottes. Diese Staffelübergabe, von der hier berichtet wird, beinhaltet sicherlich mehrere Aspekte, aber auf jeden Fall auch anstelle von Jesus Licht der Welt zu sein, sichtbar für die Menschen in dieser Welt zu sein. Vielleicht denken wir da jetzt, sind diese Schuhe nicht ein bisschen groß für uns? Licht in dieser Welt für Jesus zu sein? Maßen wir uns da nicht zu viel an? Jesus selbst meinte, nein. Denn er sprach bereits davon, als er hier auf der Erde lebte. Als er sagte, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Ja, wie kann das sein, Licht zu sein anstelle von Jesus? Ist Jesus dieses Licht doch nicht so ganz exklusiv und ausschließlich? Doch, das ist so. Und das bleibt auch so. Aber wir Menschen können Licht dieser Welt zu sein in der Verbindung und Beziehung zu ihm. Wir reflektieren dann praktisch sein Licht in dieser sichtbaren Welt. Jesus sagt ihr, ihr seid das Licht, nicht ihr müsst es erst werden. Ihr seid es. Das heißt, diese Beziehung zu Jesus bewirkt, dass von seinem Licht etwas in unser Leben kommt und unser Leben, unsere Persönlichkeit davon geprägt wird, unser Herz, unsere innere Welt. Mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Klarheit, mit Wahrheit. Und ich glaube, dass Menschen das spüren im Leben eines anderen, dass er etwas Besonderes ist, das irgendwie auch anziehend ist. Wir haben das sehr eindrücklich im Sommer dieses Jahres einmal erlebt. Und zwar waren wir bei meiner Kollegin und ihrem Lebenspartner eingeladen. Meiner Kollegin, mit der ich viele, viele Jahre zusammengesessen habe im Büro. Und wir haben den ganzen Abend über dieses und jenes gequatscht. Und mit einmal sagte sie, du sag mal, unser Chef, der geht doch auch zu so einer freien Gemeinde. Der hat auch irgendwas so mit Gott am Hut. Das hat sie gemerkt, bei ihm und bei mir. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und daraus entwickelte sich ein Stückchen Gespräch. Und man merkte ihr Interesse, dass sie etwas wahrgenommen hatte. Obwohl ich in meinem Büro, wir haben nicht allzu viel darüber geredet. Wir haben nicht so sehr viel über Gott und die Welt gesprochen. Aber ich war da. Und sie hat das gemerkt und gespürt, dass etwas da war. Und das hat in ihr ein Interesse entzündet. Oft verbinden wir diesen Satz, ihr seid das Licht der Welt, mit einer Aufforderung, Gutes zu tun, in unserem Umfeld etwas zu bewirken. Und versteht mich jetzt heute Morgen an dieser Stelle nicht falsch, das stimmt auch so, das ist genau richtig so. Doch der Satz geht hier noch etwas weiter und deutet noch auf einen etwas anderen Aspekt hin. Es heißt hier, dieses Licht ist wie eine Stadt auf einem Berg. Und solch eine Stadt kann nicht verborgen bleiben. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt und bei Nacht erstrahlt, versucht nichts zu tun. Sie ist einfach nur da. Sie ist einfach nur da. Weshalb gehen die Menschen dorthin? Nicht, weil es irgendwelche besonderen Touristenattraktionen in der Stadt gibt, sondern diese Stadt der Dunkelheit wird zum Anziehungspunkt, weil Menschen Orientierung suchen. Sie weist dem Wanderer einen Weg zu einer Herberge. Und ich glaube, genauso ist es wohl bei uns Christen. Gott sagt in der Bibel, dass Gottes Geist, Gottes guter Geist in uns wohnt. Und das kann und wird nicht ohne Wirkung bleiben. Das spüren Menschen, davon bin ich überzeugt. Und Gott fängt dann an zu wirken, auch im Leben von Menschen. Bevor man etwas tun muss oder tun kann, einfach weil ich Gott bei mir habe, weil Gott bei mir ist, in mir ist. Manchmal zerbrechen wir uns vielleicht so sehr die Köpfe, was wir tun oder sagen sollen. Aber vielleicht ist die erste Antwort einmal gar nichts. Aber sei da. Sei bei den Menschen in ihrem Leben. Sei in ihrem Alltag, in ihrer Freizeit, wenn sie sich freuen, aber sei bei ihnen auch in ihrer Not. Einfach da sein. Einfach da sein um der Menschen willen. Und dann bringt dieser Satz noch einen zweiten Gedanken zum Ausdruck. Ihr seid das Licht der Welt. Unser Ort, wo wir sein sollen, sind die Menschen, ist die Gesellschaft, ist da, wo die Menschen sind. Licht der Welt, nicht Licht der Gemeinde. Das steht ja nicht. Licht der Welt, nicht Licht hinter verschlossenen Türen, da, wo Menschen dich überhaupt gar nicht wahrnehmen können. Ja, Jesus war solch einer. Er war einer, der war bei den Menschen. Wie oft war er mit den Menschen zusammen? Bei den einfachen Menschen, bei den Fischern, bei den Handwerkern. Er ist selbst ja in so einer Umgebung aufgewachsen. Bei den Kindern. Ja, er war auch bei den Menschen, die von anderen gemieden wurden, mit denen keiner etwas zu tun haben wollte. Zöllner, Sünder, Aussätzige, Behinderte. Auch bei denen, die nicht dem moralischen Standard der damaligen Zeit entsprachen, wie zum Beispiel Prostituierte. Er war bei ihnen, er verbrachte Zeit mit ihnen, er hat sie berührt, er hat mit ihnen gesprochen, ihnen seine Zeit und Aufmerksamkeit, seine Wertschätzung gegeben. Er war in ihren Häusern, hat die Mahlzeiten mit ihnen geteilt, ihre Feste mitgefeiert. Licht der Welt. Licht der Welt. Aber er war auch bei der Elite der damaligen Gesellschaft, den Vornehmen, den Reichen, den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Er hat mit ihnen auch immer mal wieder zu Tisch gesessen. Licht der Welt, nicht Licht der Gemeinde. Ich glaube, die meisten von euch kennen Friedrich von Bodelschwingh, derjenige, der hier bei uns in der Nähe das große diakonische Werk Bethel gegründet hat und das heute noch besteht. Und ich glaube, er hat das, glaube ich, sehr genau und sehr gut verstanden, was es heißt, Licht der Welt zu sein. Er sagte einmal, es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht hell wird. Das fasst alles das zusammen, was ich jetzt eigentlich gesagt habe. Jesus, das Licht der Welt, steckt uns an, sodass unser Gesicht, unser Leben hell und strahlend wird, eine positive Wirkung hat und wir wiederum Licht der Welt sein können. Zum Schluss spielen wir noch einmal bei den kleinen beiden Engeln so ein bisschen Mäuschen, von denen ich euch am Anfang erzählt habe. Und wir hören einmal, wie ihre Reise durch das Universum endete. Nachdem der Ältere dem Jüngeren ausführlich vom Besuch des Prinzen der Herrlichkeit auf dem Planeten erzählt hatte, die ganze Geschichte, die wir auch kennen, da drehte sich die Erde schnell, immer schneller, immer schneller, immer schneller, wie in einer Zeitmaschine quasi. 2000 Mal drehte sich die Erde um die Sonne bis in das Jahr 2023, bis heute. Was ist denn das? Fragte der Jüngere ganz erstaunt. Unser Prinz, das Licht der Welt, das hat auch damals den Planeten wieder verlassen. Da müsse es doch jetzt wieder ganz dunkel sein auf der Erde. Aber ich sehe viele kleine Lichter auf der Erde. Was ist da passiert? Ja, sagte der Ältere mit großer Freude. Das sind die Menschen, die sich von unserem Prinzen haben anstecken lassen und nun so die Welt überall ein Stückchen heller machen. Sie sind nun die Lichter der Welt, Lichtblicke in einer dunklen Welt. Und damit endete die Reise der beiden Engel und meine Predigt ist hiermit auch zu Ende. Vielen Dank für euer Zuhören. Ich würde gern noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich freue mich heute Morgen sehr, dass wir auf dem Planeten leben, der besucht wurde. Besucht von dir, dem Licht der Welt, Du hast deinen Sohn Jesus Christus hierher geschickt. Und er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und das ist eine wunderbare Aussage, an die wir uns heute Morgen gerne erinnern und die uns darauf hinweist, dass wir bei dir Orientierung haben. Orientierung für unser Leben in einer dunklen äußeren Welt, aber auch in einer dunklen inneren Welt in unserem Herzen. Und ich danke dir dafür, dass du ja, dieses Licht in uns bringst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dieses Licht zu sehen, Orientierung zu suchen bei dir. Schenk uns den Mut dazu, uns darauf einzulassen, immer wieder neu deinen Worten zu vertrauen und dem, wer du bist, ein Prinz der Herrlichkeit voller Liebe zu uns. Danke, Herr, dafür. Ich bitte dich, dass du uns diesen Tag nun segnest, diesen Sonntag, die Gemeinschaft gleich miteinander und auch die neue Woche, Herr. Amen.